Schönen guten Morgen. Ich begrüße herzlich die Versammelten und die Zerstreuten. Es geht heute Morgen um einen Satz. Und wie schon gesagt, er steht im Kolosserbrief. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Alles im Namen Jesu tun. Heißt das jetzt, dass ich meine Schuhe anders binde, im Namen Jesu oder im Namen Jesu eine Schraube eindrehe? Oder dass Frauen sich im Namen Jesu anders schminken? Was heißt das? Alles im Namen Jesu tun. Zur Veranschaulichung habe ich mal so drei, oder hier so ein Kreis, wie unser Leben als Christ oft aufgeteilt ist. Also wir sehen hier so die Hauptmerkmale, Schlaf, Beruf oder Rente, je nachdem. Und dann so die anderen Sachen, ist ja nur als Beispiel. Und irgendwo ein Bereich, der betrifft auch unseren Glauben. Und dann kann es passieren, dass man, sei es durch eine Predigt, durch ein Buch, durch einen Vortrag, angesprochen wird. Zum Beispiel hört man, dass Luther manchmal morgens bis 4 Stunden gebetet haben soll. Und wenn er viel zu tun hat, so sagt er, dann muss ich also noch mehr beten. Also normal wird man ja sagen, man kürzt es dann, aber Luther sagt, nee, dann muss ich noch mehr beten. Also, und das ist die zweite Folie. Also versuchen wir dann, irgendwie den christlichen Bereich auszudehnen. Also wir setzen uns noch mehr ein, wir nehmen noch mehr Zeit zum Gebet, wir lesen noch intensiver die Bibel, wir arbeiten halt noch in einem neuen Bereich mit. Der Nachteil ist natürlich, dass dann die anderen Bereiche etwas gekürzt werden müssen. Ob das dann der Schlaf ist, ob das Beziehungen sind, ob das Freizeit ist. Und ganz häufig ist die Vorstellung, also wenn ich bewusst Christ leben will, dann sieht das so aus. Dann ist also etwas mehr dieser christliche Bereich. Wenn wir also die erste noch so im Kopf und diese Zeichnung da uns anschauen, dann wird deutlich, es gibt einen Bereich, der christlich ist. Und es gibt andere Bereiche, wo das jetzt nicht direkt vorkommt. Ganz krass gesagt, sind die gottlos, nicht? Der eine Bereich ist mit Gott und die anderen sind gottlos. Dieser Vers meint jetzt aber was ganz anderes. Und das ist die dritte Folie. Tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das heißt nicht, dehnt euren christlichen Bereich noch ein bisschen mehr aus. Engagiert euch noch stärker. Betet noch länger. Oder macht noch irgendwelche anderen christlichen Zusatzaufgaben. Sondern, was ist deine Mitte? Und zwar deine gelebte Mitte. Und ich denke, das wird hier sehr deutlich. Wenn die Mitte Jesus ist, dann wirkt sich das auf alle anderen Bereiche aus. Also es geht nicht darum, dass wir noch mehr christlich machen, sondern dass die Beziehung zu Jesus sich in allen unseren Lebensbereichen auswirkt. Alles, was ihr tut. Dieser Vers verleitet dazu, also das ist so die Leitfolie jetzt, können wir stehen lassen. Der verleitet dazu, dass wir also noch mehr so auf das Tun gucken. Aber das Entscheidende darin, und vielleicht können Sie sich das merken, es gibt so einen Grundsatz im Neuen Testament, wo viele Aufforderungen sind, immer Zuerst werden die Möglichkeiten genannt. Also es wird nicht einfach gesagt, mach was, sondern weil das gegeben ist, kannst du es machen. Und deswegen muss man hier auf etwas auf den Vorspann gucken, wurde vorhin schon gelesen, heißt es, zieht an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das hört sich zunächst ganz komisch an, aber was heißt denn das? Paulus schreibt an Leute, wo er sagt, Gott hat euch auserwählt. Wenn ich Christ bin, dann nicht deswegen, weil ich mich entschieden habe, sondern weil Gott mich auserwählt hat. Weil er gesagt hat, ich will dich, mein Kind. Und warum hat er das gemacht? Weil er uns liebt. Deswegen ist der zweite Begriff hier, ihr seid Geliebte. Ich weiß nicht, wie ihr Selbstbild ist. Aber je tiefer in uns eindringen könnte, dass Gott uns liebt, und zwar bedingungslos und so wie wir sind, umso freier würde unser Leben. Er hat uns auserwählt, er hat uns geliebt. Und dann heißt es hier noch, wir sind heilig. Heilig, da hat man ganz verschiedene Vorstellungen. Aber heilig hat gar nichts mit unseren Qualitäten zu tun, sondern heilig ist ein Beziehungswort. Das hat mir jemand so gesagt, man kann es so übersetzen, heilig heißt, Gott hat seine Hand auf mich gelegt und hat gesagt, du gehörst zu mir. Die verständlichste Veranschaulichung ist wahrscheinlich, wenn wir an den alttestamentlichen Tempel denken oder Stiftshütte, da gab es verschiedene Gerätschaften. Und solche Gerätschaften gab es auch in den privaten Haushalten. Worin war der Unterschied? Nicht in der Qualität des Materials, sondern Gott hat gesagt, das gehört jetzt zu mir. Heilig heißt, ich gehöre ihm. Und bevor wir also daran denken, was zu tun ist, geht es erstmal um die Frage, wer sind wir? Der lebendige Gott hat sich durch Jesus mit uns untrennbar verbunden. Er sagt, du gehörst mir, ich liebe dich. Wie ich nur irgendeinen Menschen lieben kann. Wir beide gehören zusammen. Ich weiß ja, ob Sie den Begriff Eheperson kennen. Das heißt, wir sprechen ja meist nur von Ehepartner. Eheperson, das sind zwei Einzelne, Mann und Frau. Aber die gehören zusammen. Die sind letztlich, und das ist eigentlich das Ziel, dass eine Ehe zu einer Eheperson wird. Egal, was der eine oder andere macht, immer ist eigentlich der andere auch dabei. Und mir ist trotz Nachdenken also nichts Vergleichbares im Blick auf Jesus eingefallen, aber eigentlich so eine Eheperson mit Jesus. Er hat sich mit dir, mit mir verbunden. Und jetzt geht es darum, dass wir das leben. Dass wir in dieser Beziehung leben. Das Entscheidende im Christsein ist nicht, wie viel ich christlich mache, sondern dass ich mit Jesus lebe und dass das alles in meinem Leben sich auswirkt. Also bevor wir überlegen, was haben wir zu tun, innerlich immer mehr klar werden, wer bin ich? Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann geht es darum, dass ich das auch lebe. Und vielleicht wird deswegen dann auch deutlich, wie komisch oder wie schräg das ist, wenn man unser Leben aufteilt in weltliche oder christliche Bereiche. Oder wenn man noch anfängt zu denken, ist das als Christ erlaubt oder nicht erlaubt? Also Paulus, der hatte sicher genügend Haare, dem würden sich die Haare zu Berg stellen. Der würde es völlig schräg finden, sowas zu fragen. Er sagt, ey, Jesus hat sich mit euch verbunden. Wir gehören zusammen. Wie kannst du dann überlegen, wo gibt es denn noch Bereiche, die ich vielleicht ohne ihn so machen kann? Was für eine Ehe ist das, wo der eine sagt, ach nee, ich will doch meinen eigenen Bereich noch machen. Also das ganze Leben, das, was mir geschenkt wurde, jetzt mit Jesus leben. Dass es ihm entspricht, und das sieht bei jedem von Ihnen anders aus. Ich will nur so ein paar Anregungen geben. Gibt es noch welche, die im Beruf sind? Gibt es noch? Also wie ist mein Umgang mit den anderen, mit den Kollegen? Und man spricht ja im normalen Betrieb nicht unbedingt immer freundlich über jeden. Mein Denken und mein Reden über den Vorgesetzten. Kann sich meine Firma auf mich verlassen? Können sich andere auf mich verlassen? Bin ich ehrlich? Alles, was ihr tut, nicht nur mit Werken, sondern auch mit Worten. Was sage ich denn? Was rede ich? Ich finde das eine ganz interessante Kombination, wenn es heißt, wir tun etwas mit Worten. Worte können unwahrscheinlich viel ausrichten. Nicht nur große, bekannte Reden, die ganz viel bewegt haben, auch im Kleinen. Es gibt so manche, so gibt es entsprechende Erfahrungsberichte, vielleicht fähige, führende Leute geworden. Und die machen das nur, weil ihnen als Kind gesagt wird, aus dir wird nichts. Was können wir mit Worten alles anrichten? Im Negativen wie im Positiven. Oder wenn ich Auto fahre und mich einer komisch überholt oder mich schneidet, welche Einstellung wird deutlich? Oder meine Finanzen. Nach welchem Gesichtspunkt gebe ich sie aus? Wo bin ich großzügig? Wo bin ich kleinlich? Alles mit Jesus tun. Spezifisch christlicher ist es zum Beispiel, ich gehe durch die Stadt hier und ich gehe nicht gedankenlos an den Menschen vorbei, sondern ich schaue. Und ich bete für jemanden, der so ganz traurig aussieht. Für eine Frau, die so gebeugt rumläuft. Ich kann sie innerlich segnen. Oder wenn wir für andere beten, im Namen Jesu. Wir können das tun wie sonst auch. Aber vor einiger Zeit ist mir mal der Gedanke gekommen, gerade durch diesen Text, wenn es im Namen Jesu in seinem Sinn sein soll, dann kann ich ihn bitten und fragen, wie würdest du jetzt für diesen Mann, diese Frau beten? Oder unser Zusammenleben in der Gemeinde. Die Art, wie wir zusammenleben, einander annehmen. Paulus schreibt hier, ertragt einander, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Also damals hatte man schon Klagen gegen anderen. Die Beziehung zu Jesus, die uns geschenkt ist, wo er sich mit uns verbunden hat, die soll jetzt unseren Alltag durchdringen. Was für eine Würde ist da gegeben? Wir leben im Namen Jesu. Ich kann im Namen Jesu Menschen segnen. im Namen Jesu für andere beten. Im Namen Jesu ihnen Mut zu sprechen. Was für sie dran ist, das weiß ich nicht. Aber wenn sie in der Stille fragen, Herr Jesus, wie sieht das bei mir aus? Was willst du durch mich tun? Und wenn sie dann anfragen zu überlegen, ist das jetzt so im Sinn von Jesus? Würde er an meiner Stelle jetzt so handeln, so denken, so agieren oder reagieren? Darum geht's, um nichts weniger. Ein Ausleger hat mal gesagt, hier ist eine ganz zentrale Aussage für das Leben als Christ. Eine Beziehung, die mir geschenkt wurde, dass ich die lebe. Christsein ist, in dieser Eheperson mit Jesus zu leben. Ich kann mich als Christ nicht definieren über das, was ich spende, wie oft ich im Gottesdienst bin, wie intensiv ich meine Bibel lese und so weiter. Das sagt über mein Christsein noch gar nichts aus. Mein Christsein lebt davon, dass Jesus die Beziehung zu mir hergestellt hat und ich sage, ich will in dieser Beziehung meinen Alltag leben. Aber was passt denn jetzt so zu Jesus, wenn es in seinem Sinn sein soll? Deswegen steht im Vers vorher, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das heißt, ich brauche diesen Kompass. Ich brauche die Orientierung. Ich brauche es, dass ich Jesus und den Willen Gottes immer mehr erfahre. Und das kann ich nur durch das Wort Gottes bekommen. Und deswegen ist ganz dringend nötig, dass wir uns nicht als Leistung, sondern um die Beziehung zu pflegen, um Jesus besser kennenzulernen, um mehr rauszubekommen, was passt zu ihm, was passt nicht zu ihm. Es geht nicht darum, jeden Tag so ein Abschnittchen zu lesen, sondern es geht darum, Herr Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Vater, was möchtest du tun in dieser Welt? Was passt zu dir und was nicht? Und deswegen steht hier zwar nur vom Tun, aber deswegen muss unbedingt dazukommen, Tun und Lassen. Und darum geht es auch in diesem Kapitel des Kolosserbriefs vorher. Und Paulus sagt, vergleicht das mit so einem Bild. Er sagt, das, was euch geschenkt wurde, das ist wie so ein neues Kleid, neuer Anzug. Und es wird ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt noch eine Jacke da drüber ziehen will, eine Anzugjacke. Das heißt, ich muss die andere ausziehen. Das heißt, wenn ich in seinem Wort lese, wenn der Geist Gottes mich auf bestimmte Dinge aufmerksam machen kann, dann wird immer auch deutlich, was ist denn abzulegen? Also er schreibt vorher, jetzt legt das alles ab, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht. Ihr habt doch das alte Gewand, diese alte Verhaltensweise ausgezogen. Ihr habt doch jetzt was Neues. Wenn es um Tun geht, geht es immer auch um Ablegen. Und es wäre merkwürdig, wenn es bei Ihnen, bei mir nicht dazu käme, dass uns der Geist Gottes, dass uns das Wort Gottes deutlich macht, was ist abzulegen. Was habe ich zu bekennen? Eben, was kann ich durch meine Worte anrichten und was habe ich vielleicht angerichtet? Wie habe ich reagiert, als mich jemand verletzt hat oder schlecht über mich geredet hat? Oder wen nehme ich zum Beispiel in dieser Gemeinde nicht ernst? wo habe ich vielleicht innerlich so ein müdes Lächeln und denke, ja komm, ja. Ich gucke zwar ganz aufmerksam, aber ich denke, vergiss es. Wer nimmt mich nicht ernst? Das heißt, wo fehlt diese Liebe? Und mir wird bewusst, wenn ich so das Wort Gottes lese, das, was Jesus möchte, dass ich diese Liebe, die er mir geschenkt hat, dass ich die in ganz vielfältiger Form weitergebe. Ich will Ihnen zwei kurze Beispiele noch nennen von Leuten. Einmal die Mutter Teresa. Von ihr las ich, dass ihr Lebensmotto heißt: I want to do something beautiful for God. Auf Deutsch: Ich möchte etwas Schönes für Gott tun. Da geht es um diese Liebe, die ich empfangen habe und die ich weitergebe. Oder ein alter Klosterbruder, Bruder Lorenz, endlos lange Vergangenheit, der beschreibt, er war zur Küchenarbeit eingeteilt. Ich hatte von Natur aus die größte Ablehnung gegen dieses Geschäft. Nachdem ich mich aber daran gewöhnt hatte, alles aus Liebe zu Jesus zu tun oder zu Gott und bei jeder Vorrichtung und Verrichtung ihn um seine Gnade und seinen Beistand anzuflehen, ist es mir 14 Jahre lang, die ich in der Küche zubrachte, nicht schwer gefallen. Mir ist das hängen geblieben, alles aus Liebe zu Gott zu tun. Das hat er 14 Jahre lang geübt bei einer Arbeit, die ihm überhaupt nicht gelegen hat. Als er später in die Schusterei kam, da ging es ihm besser. Das hat er gern gemacht, aber in der Küche. Und er hat gelernt, das, was er war, nämlich Kind Gottes, die erfahrene Liebe weiterzugeben. Aber es ist manchmal schwer. Es fällt wirklich manchmal sehr schwer, jemand zu vergeben. Es fällt schwer, jemanden anzunehmen. Es fällt schwer, auf manches zu verzichten, um anderen helfen zu können. Es fällt schwer, was loszulassen, was mir das Wort Gottes gezeigt hat. Und vieles steckt ja in uns drin. Wir reagieren ja oft so ganz spontan, nicht so. Und das wird mir auch deutlich, wo ich so vieles mache, was in meinem Namen geschieht, nicht in seinem Namen. Wenn wir uns einen Alltag anschauen, kommt ganz viel. Eigentlich muss man sagen, ich mache das in meinem Namen, das mache ich von mir aus. Und da finde ich es ermutigend, im Namen Jesu, da steckt die Vollmacht, die Macht, die Autorität Jesu drin. Ich kann mich an ihn wenden und ich sage, ich möchte es tun und ich kann es nicht. Und ich werde erleben, dass er es kann. Immer wieder neu. Nicht einmal so für eine Woche, so hier am Sonntag für diese Woche, sondern Tag für Tag. Augenblick für Augenblick. So sagt jemand mal in der ugandischen Erweckungsbewegung: Was heißt für dich Christ sein? Von Augenblick zu Augenblick mit Jesus leben. Ich kann ihm sagen, ich hab's nicht, ich kann's nicht, es widerstrebt mir, ich habe überhaupt keine Lust dazu. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und ich kann sagen, hier sind meine leeren Hände. Und ich will erfahren, er hat die Macht. Er sagt, komm, wir wollen das gemeinsam tun. Egal wie schwach wir sind. Zu Paulus sagte, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Dieser Text hat mich persönlich neu darin bestärkt und bewusst, dass ich sage, Jesus, ich möchte nicht hier eine Predigt halten. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich kann ja nur eine Predigt halten. Ob das das Wort Gottes wird für Sie, habe ich überhaupt nicht in der Hand. Also das muss Gott selbst machen. Aber dass ich das jetzt nicht alleine mache, sondern mit ihm, in seinem Namen, seinen Möglichkeiten. Und dann schließt dieser Satz, und da können wir denken, naja gut, das wird so angehängt, das gehört dazu. Ich habe gedacht, man könnte es wahrscheinlich so bezeichnen, das ist der Höhepunkt. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Danken als der Höhepunkt unseres Lebens mit Jesus. Wenn ich danke, sage ich, ich nehme es wahr. Ich nehme es nicht selbstverständlich. Und wenn ich danke, werde ich auch noch mehr erkennen. Aber durch Danken kommt letztlich das zum Zug, was Gott von Anfang an wollte. Dass er uns beschenkt und wir ihm ganz froh dafür danken und so die Gemeinschaft leben. Im Danken kommt diese Gemeinschaft, die er uns geschenkt hat, zum Ziel. Amen.